Morgen, 4 Uhr Bahnhof Mühlheim an der Ruhr. Nicht gemütliche Sonntagsbrötchen nach einer schönen Party, kein Katerfrühstück, sondern Koffer, Bahnsteig und der erste Zug. Wenn Kalender Chaos hat, dann sehen die Termine genauso aus. Wie es dazu kam, ist schnell erzählt. Meine beste Freundin Christine hat ihren 50. gefeiert. Und das ist ein Geburtstag, den man nicht verpasst. Auch wenn ich das Runden ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte, weil Christine in meinen Augen Forever 29 ist. Eigentlich hatte sie an einem anderen Wochenende Geburtstag, nur war ich da in der Champagne und als ich ihr den Nachholtermin bestätigt habe, ist mir entgangen, dass ich genau an diesem Sonntag in Mautern ankommen muss. Also feiern und wenn die Nacht kürzer wird, schläft man eben schneller. Und dann geht es zur nächsten Etappe. Willkommen in meiner Welt. Am Bahnsteig um diese Uhrzeit sind sie nicht nur Frühaufsteher unterwegs, sondern auch ein paar gruselige Gestalten, die so aussehen wie... ja, wie ich in meinen Jugendjahren vielleicht selbst ausgesehen habe, wenn ich vom Feiern kam. Und ich musste aber feststellen, in meinem Alter ist so ein Bahnhof am frühen Morgen nicht mehr ganz so unbeschwert wie damals. Ich war auf jeden Fall heilfroh, als ich im Zug nach Österreich saß. Vor mir lag eine lange Fahrt quer durch die Republik und weiter bis in die Wachau, in den Nikolaihof zum biodynamischen Workshop. Das ist der nächste Teil einer meiner Tankstellen. Und hier kommen zwei Dinge zusammen, die in einem Alltag selten am selben Ort passieren. Lernen und auftanken. Den ersten Teil der Strecke bin ich allein gefahren. Ich habe da so noch ein bisschen Zeit zum Wachwerden oder vielleicht auch noch mal einschlafen. Und in München ist meine Freundin Susi dazu gestiegen. Und es ist irgendwie noch mal schöner, jemanden an der Seite zu haben, der genauso Bock auf das Thema hat wie man selbst. In solchen Momenten denke ich wieder, da sind sie wieder meine Vorteile als Selbstständige. Das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Und das sind genau die Momente, in denen ich einfach nur dankbar bin, dass ich mir meine Arbeit so gestalten kann, wie ich es gerade tue. Für alle, die hier zum ersten Mal heute dabei sind, ich bin Maja Kirsch. Ich arbeite als Organisationsentwicklerin mit Gastgeberinnen und Gastgebern an Strukturen, an Führung, an all dem, was einen Betrieb trägt. Und ich bin Sommelier und an Tagen wie diesem bin ich vor allem das Letztere. Ich erzähle euch heute von einem Ort, der seit fast 2000 Jahren Wein macht und seit 1971, glaube ich, biodynamisch. Ich erzähle von Vorträgen, die ich so schnell nicht vergesse, von Weinen, die mich umgehauen haben und von einer Frage, die sich durch den ganzen Tag gezogen hat und die mehr mit eurem Betrieb zu tun hat, als es zunächst klingt. Was ist eigentlich Qualität und kann ein Zertifikat sie festhalten oder muss man lernen, sie zu schmecken? Also, ich sag mal, für die, die mitten am Tag sind, setzt euch hin, schenkt euch etwas ein und folgt mir mit in die Wachau. Und für die, die gerade erst aufgestanden sind und diese Folge am Morgen hören, schenkt euch später was ein und kommt jetzt mit mir mit in die Wachau. Angekommen sind wir am Sonntagnachmittag oder am frühen Abend und schon der erste Eindruck vom Nikolaihof macht etwas mit einem. Das ist kein Weingut, wie man sich das vorstellt, also kein schicker Verkostungsraum mit Designermöbeln, sondern ein Ort, der seine Geschichte nicht verstecken muss und auch gar nicht tut. Weil dieser Ort ist voller Geschichte und die spricht aus jedem Stein. Mauern, die auf Fundamenten eines römischen Kastells stehen. Ein Hof, in dem sich das Licht sammelt und mittendrin eine große Linde, die Schatten wirft und unter dem man sofort das Gefühl hat, hier ist schon viel passiert und hier darf man bleiben. Ich habe später erfahren, dass dieser Ort schon den Kelten als Kraftplatz galt. Und ehrlich, das muss man niemandem erklären, das spürt man, sobald man durch das Tor geht. Eingeladen hatten Wien Naturell und der Nikolaihof, unterstützt von Demeter und vom Magazin Kalk und Kegel, über das ich überhaupt erst von diesem Workshop erfahren habe. Und ich glaube, ich habe es auch euch hier schon mal ans Herz gelegt. Ich glaube, es war damals die Empfehlung des Sombooks, was ich immer noch sehr empfehlen kann. Also an dieser Stelle mal wieder ein erster Dank, der hier rausgeht, dass wir dabei sein durften. Liebes Magazin, also liebe Kollegen von Kalk und Kegel, liebe Kollegen von Wien Naturell und auch danke an den Nikolaihof, der das für uns ausgerichtet hat. Es gab am Abend ein Get-Together. Und das startete mit Bier. Mit dabei war Hopfengrund und das war ein Auftakt ganz nach meinem Geschmack. Weil hier bei Hopfengrund zwei Menschen am Werk sind, die genau das leben, worum es in den nächsten Tagen gehen sollte. Julie und Christoph Hoch kommen beide aus dem biodynamischen Weinbau aus Hollenburg am Rande des Kremstals. Und sie machen etwas, das in Österreich selten so offen zusammengedacht wird. Sie brauen Bier, als wäre es Wein. Viele ihrer Biere reifen in gebrauchten Weinfässern. Manche gären mit Trauben oder mit Trester und im Abgang hat das eine feine Weinnote, die man nicht erwartet. Also sie wurden auch in Weingläsern ausgeschenkt und ich glaube, das war auch notwendig zu diesem tollen Getränk. Der Name Hopfengrund stammt übrigens von einer über 200 Jahre alten Riedenkarte, also Lagenkarte, auf der eine ihrer Veltliner Parzellen genau so hieß, weil dort früher Hopfen wuchs. Und vor 5 Jahren war das für die beiden der Anlass, das wieder so zu tun. Dazu gab es Burger und eben die Biere von Hopfengrund. Julie hat uns ihre Biere erklärt und ich habe sie auch verkostet. 1, 2 Gläser und ich fand, dass die wirklich gut gemacht sind und trotzdem bin ich beim Wein geblieben, weil ich nun mal Team Wein bin. Wir haben 2, 3 Weine probiert, aber das war an diesem Abend gar nicht der Punkt. Nach der langen Anreise und der kurzen Nacht davor habe ich das Schlafdefizit deutlich gespürt. Und ich wusste, dass der nächste Tag viel mehr von mir verlangen würde, als einfach nur durchhalten. Also ein kurzes Hallo, ein Schlückchen, ein bisschen ankommen und dann früh ins Bett. Denn so viel Wissen aufzunehmen, noch dazu verkatert, das wäre eine echte Herausforderung geworden. Weil Biodynamie ein komplexes Thema ist und volle Aufmerksamkeit braucht, wenn man wirklich etwas mitnehmen will. Am nächsten Morgen ging es dann los und der Workshop hat sich gleich vorgestellt, wie er gemeint war. Statt Kaffee aus der Pumpkanne und einem müden Begrüßungswort gab es Sekt vom Odinstal aus der Magnum und einen richtig guten Cappuccino. Und das ist kein Schnickschnack, das ist hier echt eine Ansage gewesen. Hier wird gelernt. Ja, aber eben nicht im Seminarraum mit Neonlicht, sondern an einem Tisch, an dem von der ersten Minute an klar war oder ist, dass Genuss und Wissen zusammengehören. Ich habe ja in den vielen Jahren, also fast 20 Jahren, unfassbar viele Fortbildungen gemacht. Die, die mich kennen, wissen, dass ich da einen leichten Hang zur Sucht habe. Und ich gehe wirklich gerne auf Fortbildungen. Aber die meisten sind dann eben doch Arbeit. Dieser Rahmen hier war etwas anderes. Das war, ja, ich will sagen, das war ein Privileg. Der Tag war wahnsinnig dicht. Viele Vorträge, Verkostungen, immer wieder Austausch mit den Kollegen im Hof. Und ich muss auch dazu sagen, ich konnte nicht alles gleichzeitig machen und ich konnte auch nicht alle Vorträge parallel anhören, weil sie wirklich auch parallel liefen und man sich entscheiden musste. Ich habe mich dann für 3 Vorträge entschieden, die mich, ja, nicht besonders, aber die mich wirklich interessiert hatten. Teilweise habe ich den ein oder anderen Vortrag auch schon mal gehört. Aber das, was in der Mittagspause passiert ist oder was ich dort gesehen habe oder wie wir die Mittagspause erlebt haben, das muss ich euch kurz beschreiben, weil es zeigt, wie ernst es dieser Ort mit dem Ganzen meint. Wir saßen draußen unter der großen Linde und dieser Baum ist wirklich der Wahnsinn. Denn es hat leicht geregnet und das Blätterdach hat alles abgehalten. Also kein Tropfen, wir sind null nass geworden. Es gab eine einfache Quiche in 2 Varianten, die war richtig gut gemacht. Dazu gab es immer mal wieder ein Schlückchen Wein im Glas. Und das Besondere war, dass man mit jedem Schluck auch ganz nebenbei etwas gelernt hat. Denn diese Weine, die wir dort bekommen haben, die konnte man nicht einfach so wegsüffeln. Man musste sich mit jedem Wein ein bisschen beschäftigen, weil das Niveau es einfach vorgegeben hat. Sie waren einfach schlicht zu gut, um sie einfach zu saufen. So will ich es vielleicht hier mal ganz plakativ sagen. Gekocht hat an dem Tag auch schon zum Mittagessen Norbert Thaller vom Gasthaus Thaller aus der Steiermark. Und ich sag's mal so, 1 Stern und 4 Hauben. Das war auch eine Ansage für die Mittagspause. Und ich habe mich echt auf den Abend gefreut, weil ich wusste, dass er dort auch für kulinarische Höhepunkte und Momente sorgen wird. Sein Ruf ist ihm da auf jeden Fall schon mal vorausgeeilt. Und wir konnten uns in der Mittagspause schon mal so ein bisschen davon anstecken lassen oder schon mal in Vorfreude gehen, weil er stand mit seinem Team in einer Ecke und hat dann einfach mal so spontan ein ganzes Reh zerlegt. Ich glaube, es gab insgesamt 5 von diesen Tieren und wir konnten ihm dabei zuschauen. Wer wollte, wer nicht wollte, musste das auch nicht. Ich fand es besonders schön, dass die Jungs draußen waren und eben nicht am Pass oder auch nicht in der Küche das Ganze vorbereitet haben, sondern unter diesem wunderschönen Baum und mit dieser tollen Atmosphäre. Und so aus der Ferne und auch aus der Nähe, aus den Gesprächen, konnte ich, glaube ich, lesen, dass sie das auch sehr genossen haben, Teil praktisch von diesem beeindruckenden Ort zu sein. Wenn ich jetzt ein paar Wochen später überlege, was an diesem Tag bleibt, dann ist es nicht die einzelne Information, die man oft so aus einer Fortbildung mitnimmt, sondern es war eher eine Frage, die sich so durch den Tag gezogen hat. Was ist eigentlich Qualität und wie nehme ich sie wahr? Ich nehme euch mal mit in die Vorträge. Der erste Vortrag, den ich besucht habe oder den wir besucht haben, das war der von Markus Buchmann. Und der hat uns gleich ziemlich gefordert, weil uns auf etwas ganz Ungewöhnliches einlassen und vorbereiten mussten. Es ging nicht um Sensorik, wie ich sie kenne oder wie ich sie auch schule, sondern um etwas anderes, um die Frage, wie die Lebensmittel auf uns wirken, welche Energie wir spüren. Bewusstseinserweiterung, nicht Verkostung. Und das ist für jemanden wie mich und ich glaube auch für viele der Kollegen, die im Raum waren, die gelernt haben, Wein zu beschreiben und einzuordnen, gar nicht so leicht gewesen. Weil man sofort wieder beim Beschreiben und Interpretieren ist, beim Aromensuchen und auch bei der Bewertung. Und wir brauchten ein bisschen, um uns darauf einzulassen, weil hier ging es ums Fühlen und Wahrnehmen. Ich glaube, für mich und auch für viele Kolleginnen aus dem Sommelier-Bereich war das eine neue Erfahrung. Aber sie war ungewohnt und horizonterweiternd und gleichzeitig schwierig, genau weil wir so darauf geschult waren, uns in Aromen ausdrücken zu wollen. Wir greifen nach Worten, nach Vergleichen, nach Schubladen, in die der erste Eindruck passt. Und dabei verlieren wir manchmal das, was eigentlich davor kommt, das reine Wahrnehmen. Für mich war das total spannend und ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, weil ich glaube, dass da auch ein Schlüssel drin liegen kann. Das war für mich ein richtig guter Start in den Tag und ich kann euch sagen, nach diesen Übungen war ich richtig achtsam, wach und auf allen Ebenen aufnahmebereit. Und genau so will man einen Tag starten, in dem man so viel lernen und aufnehmen kann, wie das im Nikolaihof gegeben war. Das berührt etwas, das mich in meinem Arbeitsalltag ständig beschäftigt. Nur von einer anderen Seite. Ich habe viel mit Qualität zu tun, mit Zertifikaten, mit IFS, mit HACCP, mit Dokumenten, die belegen sollen, dass etwas in Ordnung ist. Und da merkt man schnell, ein Zertifikat sagt dir, dass ein Prozess eingehalten wurde. Aber es sagt dir nicht, ob etwas gut ist. Und ich will das hier nicht gegeneinander ausspielen, denn ich verdiene mein Geld unter anderem damit, Betriebe durch genau solche Zertifizierungen zu begleiten. Und ich halte sie auch für wichtig. Ein HACCP-Konzept ist kein Bürokratiemonster, sondern ein Werkzeug, das Sicherheit schafft. Und ein IFS-Audit zwingt einen Betrieb, seine Abläufe einmal wirklich anzuschauen. Aber das Zertifikat ist die Pflicht und das Wahrnehmen ist die Kür. Markus Buchmann hat mir an diesem Morgen vorgeführt, dass die eigentliche Qualität dort anfängt, wo das Messbare aufhört. Dann gab es einen Vortrag zu meinem Lieblingsgetränk. Und ich muss zugeben, mit einem vielleicht kleinen, überheblichen Schmunzeln, würde ich auch behaupten, es ist eine meiner Kernkompetenzen. Ihr wisst es bestimmt schon, es ging um Champagner. Götz Trevis von Wie Naturell hat großartig erklärt, wie die Böden entstanden sind, welche Bödenstrukturen es überhaupt gibt in der Champagne und was das für den Champagner bedeutet, bis hin zur Rebsortenauswahl. Und ich hätte wirklich stundenlang zuhören können. Und begleitet wurde er von Geraldine Lacourt. Sie hat ergänzt und von ihrer eigenen Umstellung erzählt, vom persönlichen Weg ihres Weinguts hin zur Biodynamie. Denn das ist in der Champagne immer noch kein großes Thema. Im Gegenteil, dort wird vielfach konventionell gearbeitet, über Jahrzehnte mit viel Pestizid- und Spritzmitteleinsatz und entsprechend ausgelaugt sind oft die Böden und der Zustand der Weinberge. Und trotzdem machen sich Winzerinnen wie Geraldine Lacourt allen Unkenrufen und Skeptikern zum Trotz auf diesen Weg. Ich finde das großartig und ich bin ziemlich sicher, wenn wir auch in Zukunft noch lange guten Champagner trinken wollen, dann führt daran kein Weg vorbei. Aber auch wieder ein Grund, weitere Folgen darüber zu machen. Da müssen weitere Folgen her, denn ich dachte, das sei meine Kernkompetenz bis zu diesem Vortrag. Und ich dachte, ich kenne diese Region. Und dann habe ich dort drin gesessen und gemerkt, wie viel es noch zu lernen gibt. Da freue ich mich drauf und ich denke, ich werde auch an dieser Stelle hier wieder von berichten. Zwei Vorträge an dem Tag, Andreas Schumann und einer von Georg Meissner, die parallel liefen. Andreas Schumann gehört zum Weingut Odinsthal in der Pfalz und hat über die Bedeutung des Tieres im biodynamischen Weinberg gesprochen. Georg Meissner ist Forscher in Geisenheim, auch Dozent in Geisenheim und bewirtschaftet ein eigenes Stück sehr alter Reben im Roussillon und hat über alkoholische Gärung aus biodynamischer Sicht gesprochen. Ich kenne beide schon, so ein bisschen aus der Szene sind sie wirklich große Namen und gern gebuchte Redner oder Dozenten für das Thema Biodynamie. Und ich durfte sie bereits beide erleben, damals auf dem Workshop Biodynamica beim Weingut Heidlinger. Und wer mag, hört da einfach nochmal in die Folge 6 rein, da habe ich davon erzählt. Jetzt liefen diese beiden Vorträge leider parallel. Ich musste mich also entscheiden und diesmal habe ich mich für Andreas Schumann entschieden. Sein Thema war Mensch und Tier und das ist in der Biodynamie nicht zu trennen. Andreas hat gezeigt, dass ein lebendiger Weinberg ohne Tiere gar nicht denkbar ist. Schafe, die den Boden begrünen und düngen, Hühner, die gegen Schädlinge arbeiten, dazu Bienen, Vögel, Pferde, alle mit ihrem Platz. Und am Ende ist das Ganze ein Kreislauf, der weit über den Weinberg hinausreicht. Das Tier liefert unter anderem den Mist. Das Tier liefert sogar die Hüllen für die Präparate. Und so hat sich für mich auch ein Kreis geschlossen, in dem nichts übrig bleibt und nichts von außen dazukommen muss. Und dann kam ein Satz, der mir wirklich von Andreas hängen geblieben ist. Er sagte, dass ein Winzer, solange er keine Tiere hält, eigentlich nur Hobbybauer sei. Trocken hat er das gesagt, mit einem Lächeln. Und es wurde im Raum in so einem Kreuzgewölbe einmal ganz kurz still. Für mich hat da jemand die ganze Theorie des Tages genommen und auf den Boden gestellt. Und zwar im wörtlichen Sinn. Damit hat sich Biodynamie für mich auch nochmal ein bisschen erweitert. Es ist nämlich nicht, also es ist hier kein Mondkalender und kein Mythos, sondern es war plötzlich ein Kreislauf, in dem etwas atmet, frisst, düngt und lebt. Und genau da hat es bei mir nochmal Klick gemacht, weil es zur Frage vom Morgen gepasst hat. Also Qualität kommt nicht von außen und steht auf keinem Papier. Sie entsteht da, wo alles zusammenspielt, im Weinberg, im Kreislauf, in dem alles seinen Platz hat. Am späten Nachmittag wechselten wir die Seite. Gegenüber im Flaschenlager war eine Verkostungsstraße aufgebaut. Und es waren, glaube ich, 12 Winzer. Also diese Straße hatte es wirklich in sich. Hier standen Weine von geladenen Gütern und aber auch Weine vom Nikolaihof. Und ich würde sagen, das war ein Querschnitt durch das, was biodynamisch weltweit zur Spitze gehört. Ich habe ein paar herausgegriffen, die für mich so im Gedächtnis geblieben sind, aber die Auswahl ist mir schon auch schwer gefallen. Es waren wirklich besondere Weine, es waren besondere Menschen und ich war sehr, sehr dankbar, dass Vinaturell da auch diese Verkostungsstraße nochmal möglich gemacht hat und wir auch da nochmal in den Austausch gehen konnten. Ich würde sagen, wir fangen zu Hause an, nämlich beim Nikolaihof. Und auch wenn sie mehr dabei hatten und wir auch fast alles an allen Stationen verkosten konnten und auch verkostet haben, sind mir beim Nikolaihof 2 Rieslinge im Gedächtnis geblieben. Und die haben mal wieder bewiesen, warum diese Rebsorte als die Königin bezeichnet wird und unter Kennern zu den größten Weinen der Welt zählt. Der erste war 2017er, aus den Gärten nannte er sich, ein Riesling-Federspiel. 9 Jahre im Holzfass gereift. Ihr müsst wissen, Federspiel ist in der Wachau so die mittlere Stufe. Ein trockener, eher klassischer Wein, nicht so ein schweres Geschütz wie der Smaragd. Und ich glaube, das macht es auch so verblüffend, dass er 9 Jahre im Fass war und was daraus dann entstanden ist. Und wir durften den Topwein des Weinguts verkosten aus dem Jahr 2008, Vinothek Riesling. Dieser Wein war 15 Jahre im Holzfass, also große Futterfässer, also ein großes Holzfass und wurde im April 2024 gefüllt, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr müsst euch vorstellen, ein Wein, der 15 Jahre Zeit bekommt, bevor er überhaupt auf die Flasche geht. Einmal ganz kurz Sprachlosigkeit, als wir es im Glas hatten. Wir haben es verkostet, es war großartig. Und beide Weine haben gezeigt, was in dieser Rebsorte steckt. Das Lager- und Reifepotenzial, aber erst dann rauskommt, wenn man die Geduld auch dazu hat. Mir war völlig klar, und ich glaube, das ist es euch auch, sowas bekommt man nicht jeden Tag ins Glas. Und es war mir wirklich eine besondere Freude, das auch noch an dem Ort verkosten zu dürfen, wo das Ganze herkommt, also am Ursprungsort und ja, im ältesten Weingut Österreichs. Und da kam mir gleich wieder die Idee oder ich hatte gleich den Impuls, denk bitte dran, gereifte Weine, du musst noch eine Folge mit Desiree aufnehmen, da steht noch was aus. Also, den Termin müssen wir jetzt planen, das kommt dann gleich im Anschluss, nachdem ich diese Folge hier aufgenommen habe. Und dann sind wir vom Nikolaihof gesprungen ins Priorat zur Terroir à Limit. Wenn man die Weine mal probiert hat, weiß man, warum der Name Programm ist. Ich glaube, der Winzer hieß Dominik Huber. Er bewirtschaftet dort Kleinstparzellen in atemberaubenden Steillagen auf so ganz kleinblättrigen Schieferboden. Und der nennt sich Licorella. Die Reben sind teilweise 100 Jahre alt und werden strikt biodynamisch ausgebaut. Und das heißt, der Chef der Bodenbearbeitung sei ein Maulesel. Also keine Technik im Weinberg, sondern das, was wir auch schon von Andreas gehört haben, Tier und Mensch vereint. Ich fand, das sind Weine, die das Priorat so kompromisslos deuten und widerspiegeln, wie ich sie kaum vorher probieren konnte. Also super mineralisch, kraftvoll und trotzdem mit einer Eleganz gepaart, die man dieser rauen Landschaft gar nicht so zutraut und dem Priorat auch als Region, als Weinregion gar nicht so zugetraut hat. Die kommen immer ein bisschen buschikoser, ein bisschen breitschultriger, ein bisschen, ja, ich will fast sagen, bäuerlicher her. Und diese Weine aber waren super elegant und tiefgründig. Und nach diesen doch beeindruckenden Weinen aus dem Priorat, also Rotweinen von teils über 100 Jahre alten Reben, sind wir auf die gegenüberliegende Seite zum Rebenhof gewechselt. Und ja, das war ein sehr guter Freund von Niki und also Niki Saas, dem Hausherrn vom Nikolaihof. Und das hat, also diese Verbindung, die beiden hatten oder so wie er auch darüber gesprochen hat, ist die Art, die ich so sehr mag an dieser Welt, in der wir uns da gerade bewegen. Es ging nicht um große Namen allein. Es geht um Menschen, die sich kennen und die sich schätzen und die einander einladen. Und genau deshalb stand der Rebenhof auch hier. Nicht wegen seiner großen Punktzahl, sondern wegen seiner Philosophie, weil die beide das eint, was sie, ja, was ihre Mission und ihre Vision ist. Und ich glaube auch, weil sie befreundet sind. Und das waren super spannende Weine. Wir hatten 4 weiße verkostet, unter anderem ein Sauvignon Blanc. Einen, der sehr, sehr lange auf der Hefe gelegen hat. Ja, super spannende Weine. Anders als das, was ich erwartet hatte. Aber auf jeden Fall auch zu Recht in dieser herausragenden Straße aufgebaut. Naja, und weil es irgendwie der Tag der großen Namen war, gab es dann noch Domaine Trappé aus Geoffrey Chambertin. Und dort hatten wir verschiedene Weine aus dem Burgund. Das hat nochmal so ein bisschen die Tankstelle vom letzten Mal aufgemacht. Und ganz ruhig und leise und andächtig sind wir beim Chambertin Grand Cru geworden. Vielleicht ein bisschen was zu Familie Trappé. Die ist so seit vielen Jahren, seit vielen Generationen im Burgund verwurzelt. Und Jean-Louis Trappé hat die Weinberge schon Mitte der 90er Jahre auf Biodynamie umgestellt und gehört damit zu den Pionieren im Burgund. Und die Rotweine waren, ja, sie waren so, wie man sich das Burgund vorstellt. Auch so ein bisschen wie bei Bouillot, so dieses alte, klassische, elegante Burgund. Und dann hatten wir den Chambertin Grand Cru im Glas. Und ich meine, er hat gesagt, dass davon gerade mal 10.000 Flaschen die Gesamtproduktion sind. Und ihr könnt euch vorstellen, und ich sage jetzt auch einfach mal einen Preis dazu, die liegen wahrscheinlich so um die 800 bis 900 Euro, wenn man sie kaufen kann. Und das kaufen können in Deutschland wird relativ schwierig, weil ich im Nachgang gefragt habe und man mir sagte, dass Vinaturell, glaube ich, oder ich glaube ganz Deutschland, ich weiß nicht, ob noch mehrere Händler den vertreiben oder verkaufen, aber dass es für ganz Deutschland insgesamt 18 Flaschen gab. Und ja, so einen Wein im Glas zu haben, an einem, ja, ganz normalen, will ich jetzt sagen, Verkostungstisch, das musste ich mir dann auch erstmal nochmal wieder bewusst machen, was dort steht und was man auch schmeckt und ja, mal wieder mit viel Dankbarkeit verbunden, dass ich das probieren durfte. Und nachdem wir noch ganz, ganz viele andere Sachen probiert haben, Heinrich war noch da, Mike Lang war noch da, Götz Drewitz hat selber nochmal einen Wein, also seine Weine vorgestellt, die er an der Hessischen Bergstraße macht, auch eine tolle Empfehlung. Zum Schluss der Verkostung waren wir nochmal bei Georg Meissner, dessen Vortrag ich ja verpasst hatte. Und er hatte seinen, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, Windermere Trix dabei. Also Georg Meissner hat seine Laufbahn als Winzer begonnen. Und die muss man einmal ganz kurz hier erwähnen, damit man diesen Wein auch versteht. Also er hat mit einer Winzerlehre angefangen und kam 1998 zum ersten Mal ins Roussillon und hat dann später an der Uni Montpellier die erste Diplomarbeit über biodynamischen Weinbau geschrieben. Ich glaube, in Deutschland und auch in Österreich ist Georg Meissner und Biodynamie gar nicht mehr voneinander zu trennen. 2006 hat er sich dort einen Traum erfüllt und zwei Weingärten in Cassagne übernommen. Den einen mit einem alten Grenache und das andere war Carignan, der 1899 gepflanzt wurde. Ist sein eigenes Stück und insgesamt hatte er mit beiden Teilen, glaube ich, gerade mal einen Hektar. Und ich glaube, das reicht auch, weil Georg super viel unterwegs ist, aber trotzdem immer wieder ins Roussillon zurückkehrt, um zu schneiden, Bodenbearbeitung und natürlich für die Lese selbst. Und der Rote, den wir probiert haben, kam genau von diesem 1899 gepflanzten Carignan und ist wirklich beeindruckend gewesen. Es war, glaube ich, noch eine Fassprobe. Und Georg hat uns dann erzählt, dass er im Prinzip das Stück Land hat und die Reben und wie gesagt dort Schnitt, Bodenbearbeitung und auch Lese macht und vinifiziert wird der Wein aber bei Flo Busch. Und bei dem Namen Busch denkt man ja erstmal, da müsste jetzt irgendwas aus Pünderich an der Mosel kommen, nämlich das Weingut Rita und Clemens Busch, weil Florian ist nämlich ihr Sohn und hat dort auch lange mitgearbeitet und ist dann aber nach Frankreich gegangen, weil glaube ich sein Bruder mit eingestiegen ist. Und er ist erst in die Provence und dann ins Languedoc. Da war er Kellermeister bei einer berühmten Domaine und hat dort 2018 seine Lebensgefährtin Paola kennengelernt und hat ein eigenes Gut aufgebaut, das heute knapp 7,5 Hektar hat. Bei diesem Wein vom Georg Meissner, beim Windermere Trix, kommen also zwei zusammen. Georg Meissner mit seinem Boden und seinen uralten Reben und Flo Busch mit seiner Hand im Keller. Und beide machen sogar einen eigenen gemeinsamen Wein. Der trägt den Namen Maibusch. Und für mich war das so am Abschluss dieser Verkostung nochmal genau dieser Gedanke, also dieser Kreislaufgedanke vom Morgen. Nur eben nicht im Weinberg, sondern zwischen zwei Menschen, die ihr Können verbinden und miteinander teilen. Und ich glaube, das ist auch so der Gedanke, den Biodynamie immer wieder aufgreift, dass es ein Kreislauf ist, dass immer etwas miteinander verbunden wird. Wenn ich eine Sache aus diesem Tag mitnehme, dann diese. Jeder Wein, der mich berührt hat, hatte einen Menschen dahinter, den man kannte oder den ich kennenlernen durfte. Und die Besten hatten noch etwas gemeinsam. Sie durften nämlich alt werden, bevor jemand sie bewertet hat. Vielleicht ist das auch so der Kern, dass guter Wein, ja, ich will sagen, guter Wein schmeckt nach jemandem, nicht nach etwas. Und wir sind uns, glaube ich, jetzt auch in dieser Folge wieder sehr einig, er braucht Zeit und keine Punktzahl. Und bevor ich mit dieser Folge Schluss mache, möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen, denn so ein Tag oder diese zwei Tage entstehen nicht von allein. Ich möchte mich bei Susi bedanken, die sich mit mir auf den Weg gemacht hat. Und es ist irgendwie schöner, sowas zu teilen, als es allein zu machen. Und ich danke natürlich an alle Winzerinnen und Winzer, die vor Ort waren, an die Rednerinnen und Redner, die uns mitgenommen haben in ihr Wissen. Großes Danke an Wien Naturell und an Kalk und Kegel für die Einladung und an Demeter, die das Ganze mit möglich gemacht haben. Es gilt aber auch Danke an die Gastgeber oder für unfassbar gutes Gastgebertum zu sagen, an Familie Saas, ja, an Christine Saas, die diesem Hof vor über 50 Jahren die biodynamische Richtung gegeben hat und an Niki und Katharina, die den Nikolaihof heute führen. Sie waren großartige Gastgeber und großartige Winzer. Danke aber auch an Norbert Taller für das fantastische Essen und an Hopfengrund für das Bier danach. Das war nicht wirklich meins, weil aber Bier auch nicht meins ist. Ich habe aber viele Kolleginnen und Kollegen gesehen, die sich sichtlich nach der Weinprobe darüber gefreut haben und auch das ein oder andere ja genossen haben. Und natürlich auch noch ein Dank an Petra Leitner vom Dunkelsteiner Rösthaus, deren Demeter-Kaffee mich morgens und zwischendurch wirklich auch wach gehalten hat. Am Ende dieser zwei Tage bin ich wieder einmal selig und vollgetankt nach Hause gefahren. Und vollgetankt meine ich genau so, wie ich es zu dieser Serie passend immer wieder sage. Also vollgetankt bedeutet nicht betrunken, sondern aufgeladen. Mit neuen Gedanken, mit Bildern, die bleiben und mit der Lust, das alles weiterzutragen. Das war Folge 19. Ich bin Maya Kirsch und Kirsch Royal ist eine Produktion von Studio Venezia, der Podcast Company.